Und neben der Kommission gibt es ja auch noch einen Rat, aber es gibt nicht nur einen Rat. Ich finde das immer gleich verwirrend, weil es gibt ja, glaube ich, einen Rat der Europäischen Union, einen Europarat und einen Europäischen Rat.
Das sind tatsächlich drei verschiedene Dinge. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom VN Politik ABC. Bei mir sitzt wieder die Mia, hallo.
Hallo.
Ich bin der Mike, ich leite das Politikressort bei der VN und wir zwei reden wieder über Politik. Wir werden euch erklären, näher bringen, wie Politik funktioniert und auch vor allem erklären, auf die Wahlen vorbereiten. Wir haben hier drei wichtige Wahlen und wäre gut, wenn man da erklären mitwählt.
Das ist auf jeden Fall, ja.
Ich muss noch mich kurz korrigieren, weil es ist in der letzten Folge eine Kleinigkeit, ein Zeitdreher passiert, weil ich halt ein bisschen älter bin wie Mia. Mia ist 18, ich bin 39 und wir haben von zwei unterschiedlichen Bundespräsidentenwahlen geredet. Die mit dem Briefwahl-Desaster, die ist schon ein bisschen her.
Und das war nicht länger her, genau. Aha.
Das war die davor, nur falls jemand sich gewundert hat. Was haben wir für Wahlen hier? Wir haben Landtagswahl, Nationalratswahl und die EU-Wahl.
Das sind einige in einem Jahr.
Und dann kommt noch Gemeindewahl dazu im nächsten Jahr. Also jetzt können da viel Wähler, freuen euch drauf, Wähler ist cool. Jetzt reden wir aber vor allem über die EU, haben wir in der ersten Folge schon gehabt, weil am 9. Juni wird gewählt. Mia, warst du schon mal in Brüssel?
Ja. Mhm. Dort habe ich auch teilweise die EU-Einrichtungen gesehen. Das war voll cool. Ich habe ein Praktikum gemacht während der Schulzeit.
Ach super. Das ist schon imposant, oder? Die Gebäude und so, wie die alle zusammenstehen in dem EU-Viertel.
Ja, voll.
Interessanterweise haben wir ja über das Parlament geredet in der letzten Folge am Schluss. Das hat ja der Hauptsitz gar nicht in Brüssel, sondern in Straßburg.
Das ist in Straßburg, ja.
Genau, ja. Mhm. Das trifft sich regelmäßig in Straßburg und alle außertourlichen Sitzungen, die Susi geschoben werden, sind in Brüssel. Warst du im Kommissionsgebäude auch?
Nein, das habe ich von außen aber gesehen. Mhm. Die sind ja alle im EU-Viertel beieinander.
Lass, reden wir doch einfach gleich über die Kommission.
Genau, oder? Was ist denn das?
Was das ist? Das ist die Regierung. Also man kann sagen, das ist die europäische Regierung. Ist nicht genauso aufgestellt wie die österreichische Regierung mit anderen Rechten und anderer Arbeitsweise. Aber im Grunde ist wie die Regierung, jedes Mitgliedsland kann einen Kommissar oder Kommissarin dort entsenden. Also das heißt, die Kommission hat derzeit 27 Kommissare, Kommissarinnen, 27 Mitglieder. Ursula von der Leyen ist noch die Kommissionspräsidentin. Mhm. Das zeigt übrigens ganz gut der politische Hickhack in der EU, weil, rat mal, wird Kommissionspräsidentin gewählt oder nicht?
Ich sage nein.
Wenn ich schon so frage.
Ja, wenn du schon so fragst, genau.
Nein, wird nicht gewählt. Man hat sich bei der letzten Wahl darauf geeinigt, dass man es wählt. Und dann ist der Vorsitzende oder der Spitzenkandidat von der Europäischen Volkspartei ist stärkste Partei geworden. Die ÖVP hat es wie in Österreich. Die ÖVP stärkste Partei, stellt der Bundeskanzler. Dann hat man sich gedacht, in der EU, gut, das machen wir auch so. Stärkste Partei zählt, stellt der Kommissionspräsident. Okay. Nur Mitgliedsländer haben dort was dagegen gehabt.
Das kann Frankreich, ich mir vorstellen.
Die wollten selber bestimmen, wer das wird. Die wollten die Macht nicht abgeben ans Parlament. Jetzt ist halt Ursula von der Leyen geworden. Die Kommission ist, jetzt komme ich mit einem Fremdwort, die Exekutive. Also das sieht man halt auch zur Regierung. Sie setzt die Verträge um. Beziehungsweise die Kommission ist die Hüterin der Verträge. Sie schaut, dass die Mitgliedsländer sie umsetzen. Man kann es so mit Minister vergleichen, also der österreichische EU-Kommissar zum Beispiel ist für einen bestimmten Bereich zuständig, der maltesische Kommissar für einen bestimmten Bereich, der französische Kommissar für einen bestimmten Bereich und so weiter. Mhm. Also da haben alle ihre Bereiche, für die sie zuständig sind, muss man halt ein bisschen jonglieren, weil nach jeder Wahl entsendet der Mitgliedsland einen neuen Kommissar, der vielleicht eine andere Expertise hat, woanders gut ist. Ist ziemlich kompliziert, bis da alle befriedigt sind. Das Parlament kann nur Kommissare anhören und kann denen nur nicht zustimmen. Kommt ganz selten vor, aber das gibt's.
Du hast ja gesehen, dass die Kommission die Hüterin der Verträge ist, also alles erklärt, kontrolliert. Was machen die denn, wenn ein Land die Verträge nicht einhebt?
Das hast du vielleicht schon mal gehört, Vertragsverletzungsverfahren, kompliziert. Gegen Österreich gibt es momentan, wenn ich richtig informiert bin, um die 70. Aktuelle Zahl müsst ihr jetzt nachschauen, weil das ändert sich ja ständig, aber es sind so um die 70. Also viele.
Das sind einige.
Ist auch nicht so, so ein Ding. Man hört den oft, oh, Vertragsverletzungsverfahren, aber das geht relativ schnell. Da haben sie in diesem Verfahren die Mitgliedstaaten können den Stellungnahme abgeben, warum sie es nicht so umgesetzt haben, wie die EU das will. Also wenn ich sage, die EU, wir haben ja die EU-Abgeordneten gewählt, die EU sind wir, aber wie die EU das will, dann kann sie eine Stellungnahme abgeben und dann geht es halt hin und her und dann gibt es nochmal eine Frist und nochmal eine Frist und das Mitgliedsland kann es dann so umsetzen, wie es der Kommission, wie es die Kommission für nötig hält. Das ist ein langer Prozess, so meistens passiert das so, aber ganz, ganz selten, wenn ein Mitgliedstaat das nicht tut, dann geht es vor einen europäischen Gerichtshof.
Okay.
Weil die EU hat auch Gerichte, über die können wir später noch reden. Das ist so eine Standardprozedur einfach. Es kann nur sein, dass es sich dann verzögert, das Verfahren, oder verlängert wird. Das dauert. Vielleicht noch kurz zur Kommission. Wie im Parlament alle 5 Jahre, aber nach der Wahl gibt es eine neue Kommission. Und sie tut eigentlich, ihre Hauptaufgabe ist es, Gesetzesvorschläge einzubringen. Es ist die einzige EU-Institution, die das kann. Also das Parlament und der Rat können das nicht. Aber die Kommission kann das Vorschläge einbringen, nicht Beschlüsse, aber einbringen.
Okay. Und neben der Kommission gibt es ja auch noch einen Rat, aber es gibt nicht nur einen Rat. Ich finde das immer ein bisschen verwirrend, weil es gibt ja, glaube ich, einen Rat der Europäischen Union, einen Europarat und einen Europäischen Rat.
Genau.
Was ist denn da der Unterschied?
Das sind tatsächlich 3 verschiedene Dinge. Fangen wir vielleicht mit dem Europäischen Rat an. Der hat 29 Mitglieder. Also die Regierungschefs aller 27 Mitgliedsländer, in Österreich aber der Bundeskanzler, dann die Kommissionspräsidentin und der Präsident des Europäischen Rats. Da gibt es einen eigenen Präsidenten.
Okay.
Ja, aber für Österreich ist der Bundeskanzlerin und das ist so das höchste Gremium, kann man sagen, der EU, weil da alle die Chefs aller Mitgliedsländer drin vertreten sind. Das gibt so die Richtung vor, die große Richtung, wo eine Gott die EU. Was soll passieren, also die grundsätzlichen Dinge der EU werden dort besprochen und beschlossen. Der Rat trifft sich 4-mal im Jahr, also wenn irgendwo liest, es ist wieder EU-Gipfel, dann ist das,
dann sind das die.
Der Rat.
Okay.
Genau. Er kann sich aber auch so Sondergipfel kann er sich auch treffen, wenn es nötig ist. Und das ist momentan recht oft nötig, leider. Ja, aber das ist der Europäische Rat und das andere ist der Rat der Europäischen Union. Das ist tatsächlich was anderes.
Ist aber leicht zum Verwechseln.
Das ist sehr leicht zum Verwechseln. Wie oft mir das passiert.
Passiert sogar dir noch?
Ja, oft nur.
Okay.
Im Studium schon und jetzt beim Schaffen dann auch noch. Darum schreiben wir ja oft einfach der Rat.
Da machen das euch einfach.
Genau. Das. Wobei, es gibt eine gute Abkürzung. Rat der Europäischen Union kann man sagen, der Ministerrat. Der EU-Ministerrat, da sitzen dann nicht die Regierungschefs drin, sondern dann erklärt
die Minister.
Sich genau.
Okay.
Die, zum Beispiel die Verkehrsminister und Ministerinnen treffen sich dort, wenn es um Verkehrsthemen geht. Finanzminister, Wirtschaft und Finanzen treffen sich dort, wenn es um die Themen geht. Das ist eh der bekannteste. Der hat sogar einen eigenen Namen, der heißt ECOFIN. Also ECO für Wirtschaft, FIN für Finanzen. In Österreich wechselt da ab, weil wir haben einen Finanzminister, Vorarlberger momentan, und einen Wirtschaftsminister. Je nachdem, um welches Thema geht, wird da dort entsendet. Die diskutieren eigentlich einmal pro Monat, also zumindest der ECOFIN trifft sich einmal pro Monat und redet über aktuelle Themen. Wenn wir sagen, ein Land hat den EU-Vorsitz, gibt es ja, alle 6 Monate wechselt der EU-Vorsitz. Ich mache jetzt da so Gänsefüßle mit der Finger, das können die nicht sehen, weil man natürlich nicht der EU vorsitzt. Es gibt keinen EU-König oder sowas, aber es ist der Vorsitz dieses Rates vom Ministerrat, also vom Rat der Europäischen Union.
Wann war denn Österreich das letzte Mal dran oder wann wird es wieder dran sein?
Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Also Österreich war, das war es in der 2018, zweites Halbjahr. So ein Vorsitz geht immer 6 Monate.
Mhm.
Und es ist schon geregelt, wenn es wieder drankommt, aber das habe ich jetzt nicht im Kopf. Bitte auf der Homepage nachschauen von der, vom Europäischen Rat.
Okay.
Ich verrate euch da nicht alles. Tja, und dann gibt es noch den Europarat.
Mhm.
Also von dem haben wir schon gehört.
Nochmal einer, ja.
Genau. Mhm. Der hat überhaupt nichts mit der EU zu tun. Also der Europarat ist keine EU-Institution. Der Europarat ist riesig, der besteht aus 46 Mitgliedsländer, waren sogar mal 47.
Das sind mehr als in der EU.
Das sind wesentlich mehr als in der EU, ja. Das waren sogar mal 47.
Okay.
Russland ist nach dem Überfall, die haben ja die Ukraine ziemlich hart überfallen und haben eigentlich den Krieg zurück nach Europa gebracht, durch, durch das, dass sie halt angefangen haben, die Ukraine beschießen, die marschieren. Russland hat man dann ausgeschlossen aus dem Europarat.
Mhm.
Österreich ist seit 1956 dabei, also auch schon sehr, sehr lang. Mhm. Und dort diskutiert man einfach über europäische Fragen, vor allem wirtschaftliche und soziale Fragen und setzt sich halt auch zusammen, um ein enger zusammenzuarbeiten. Aber, wie gesagt, nochmal, keine EU-Institution.
Okay. Mhm. Wie entstanden die Gesetze in der EU?
Tja, da kommen jetzt unsere drei Institutionen ins Spiel, über die wir gerade geredet haben.
Mhm.
Parlament, Kommission und Rat. In der EU, wenn wir von Gesetzen reden, sind Gesetze in dem Sinn, heißen sie nicht, es gibt verschiedene, es gibt Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, das sind eh die drei wichtigsten.
Mhm.
Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Bitte unterbrich mich. Es ist gar nicht so einfach, wie die EU da Gesetze beschließt. Also, vielleicht einmal zur Unterscheidung. Eine Verordnung ist etwas, das gilt unmittelbar in allen EU-Ländern. Also sofort. Verordnung wird beschlossen, EU gilt. Da muss das EU-Land gar nichts mehr tun. Es gilt für alle.
Okay.
Mhm. Richtlinien, das sind aber Richtlinien, wie der Name sagt, sie gehen einen Rahmen vor oder ein Ziel, sagen wir ein Ziel vor, für die Mitgliedsländer.
Mhm.
Keine Ahnung, CO2-Ausstoß senken um 2%.
Mhm.
Wie die Mitgliedsländer das umsetzen, ist aber ihr überlassen. Und dann gibt es Beschlüsse, habe ich vorhin gesagt. Das kann sie, dass es sich an ein bestimmtes Land richtet oder ein bestimmtes Unternehmen von mir aus. Aber auch die müssen sofort, also die gelten sofort.
Mhm.
Gesetzgebungsverfahren. Also wir reden jetzt von Gesetzgebungsverfahren in den drei Bereichen, aber wir reden jetzt einfach von Gesetz, ist einfacher.
Das stimmt, sonst wird es wieder verwirrend.
Ja, wir werden euch ja nicht verwirren. Es ist schon verwirrend genug. Ich versuche es vielleicht kurz zu erklären. Also, vorhin haben wir schon gehört, die Kommission hat als einziges Recht, ein Gesetz vorzuschlagen und der Vorschlag wird dann dem Parlament übergehen. Und übrigens den Parlamenten in den Mitgliedstaaten. Also quasi zu Beginn von so einem Gesetzgebungsverfahren weiß Österreich schon, was da geplant ist.
Okay.
Weil wir haben ja oft, heißt, mei, Überraschung, die EU schon wieder, was haben sie jetzt im Hintertürchen ausgehandelt? So einfach ist es nicht. Das Parlament weiß es von Beginn.
Mhm.
Und sogar noch früher, denn in der Kommission sitzt ja in Österreich.
Ja, stimmt.
Mhm. Also im Geheimen wird da genau gar nichts beschlossen.
Mhm.
Ja, das EU-Parlament kriegt dann den Vorschlag, kann dann zustimmen, kann dann ändern oder ablehnen. Und dann ist der Rat dran. Der kann wiederum dem Parlament den Vorschlag zustimmen oder er kann ihn ablehnen, also zurückschicken.
Mhm.
Vorschlag ändern und zurückschicken. Wenn er dann zustimmt, der Rat ist das Gesetz beschlossen.
Okay.
Dann ist okay.
Mhm.
Wenn er nicht zustimmt, sondern zurückschickt, dann kann das Parlament wieder dran schaffen und dann geht's, das erklären. Also dann kann das Parlament wieder dran schaffen, kann vielleicht wiederum Änderungswünsche zurückschicken und so weiter.
Mhm.
Und wenn der Rat dann wieder nicht zustimmt, dann gibt es ein Vermittlungsverfahren.
Okay, was ist denn das?
Da kommt aber das zuständige Mitglied der Kommission. Wenn es zum Beispiel um Verkehrsfragen geht, kommt die Verkehrskommissarin und vermittelt zwischen Rat und Parlament. Weil der Vorschlag kommt ja von ihrer der Kommission und sie vermittelt dann zwischen denen zwar, dass da irgendwas passiert.
Ah, okay.
Dann müssen sie sich halt auf einen gemeinsamen Entwurf einigen. Meistens passiert das, dann müssen beide nochmal zustimmen. Wenn sie sich da dann nur einig würden, dann ist das Gesetz gescheitert.
Mit welcher Mehrheit müssen die denn zustimmen?
Es gibt verschiedene Mehrheiten tatsächlich. Je nach Gesetz.
Mhm.
Also im Parlament gibt es die einfache Mehrheit. Da zählen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das heißt, wenn nur 600 Abgeordnete im Raum sitzen, müssen mindestens 300 Stimmen sehen.
Okay.
Dann gibt es die qualifizierte Mehrheit, damit die Hälfte aller Abgeordneten zustimmen. Das heißt, vereinfacht gesagt, wir haben 700 Abgeordnete, aber nur 600 sind da, müssen trotzdem die Hälfte von 700 zustimmen. Also okay. 350. Also die Hälfte plus 1. Der Rat Seel, der kann ebenfalls zur Hälfte zustimmen, also die Hälfte der Mitglieder, das ist dann die einfache Mehrheit. Für bestimmte Beschlüsse oder halt für bestimmte Gesetze ist aber auch eine qualifizierte Mehrheit nötig. Und jetzt wird es kompliziert. Damit 55% aller Staaten zustimmen, also die Hälfte, mehr als die Hälfte aller Mitgliedsländer sind das, dir ZEM 65% der EU-Bevölkerung muss machen.
Okay, das heißt, das müssen, können nicht nur kleine Staaten sie. Okay.
Genau, wenn da nur kleine Staaten sich zusammenschließen, die nicht diese Bevölkerungsmehrheit erreichen, zählt es nicht.
Okay.
Und es gibt im Rat auch das Einstimmigkeitsprinzip bei bestimmten Beschlüssen, da müssen alle zustimmen. Über das Prinzip wird übrigens viel diskutiert. Manche EU-Länder sagen, das muss man abschaffen, weil sonst kommt ja nie ein Beschluss zustande, wenn alle 27 zustimmen. Und gerade mit Blick auf die Diskussion mit Ungarn, Viktor Orban schert ja immer wieder aus, das ist der ungarische Ministerpräsident. Dann gibt es auch wieder EU-Länder, kleine vor allem, die sagen, na, Einstimmigkeit ist gut, sonst würden wir ständig überstimmt.
Ja.
Also da wird halt diskutiert.
Über das haben wir ja auch schon in der ersten Folge gesprochen. Zum Beispiel, wenn ein neues Land beitreten möchte, müssen sie ja einstimmig abstimmen.
Genau.
Okay.
Und das ist wirklich ein fundamentaler Beschluss, der Beitritt.
Ich bin Thomas Gabriel aus Dornbirn, Initiator von Startupland. Und ich lese die VN, weil ich einfach mehr wissen will.
Die Vorarlberger Nachrichten. Immer verlässliche Hintergrundinformationen aus unserer Heimat und der Welt. Jetzt auch mit V+, dem Plus an Nachrichten. Weil ich einfach mehr wissen will. Meine VN.
Hast du schon mal vom Trilog gehört?
Nein, ich glaube nicht.
Der Trilog ist ziemlich wichtig, aber nichts Offizielles in der EU. Der hat nichts mit diesem Vermittlungsverfahren, über das wir gerade geredet haben, zum Tour beim Gesetzesbeschluss, aber es ist ein Treffen, also Trilog, statt für drei, Dialog ist, wenn zwei reden, Trilog drei. Da ist der Rat, Parlament und die Kommission treffen sich dort und reden über diese Gesetze, diese Beschlüsse erwähnt. Das kann immer eingesetzt werden, zu jedem Zeitpunkt von einem Gesetzgebungsverfahren. Und es hilft denn, dass sie sich früher einigen. Also das ist, im Grunde kann man sagen, man hockt sich zusammen und schwätzt drüber. Du warst ja wieder auf der Straße, oder?
Genau, dieses Mal haben wir eine Frage über die EU. Nämlich hat man mich gefragt,
wie hoch war eigentlich die Wahlbeteiligung in der letzten EU-Wahl und wie hat es sich entwickelt?
Na, die Wahlbeteiligung, das ist ein interessantes Thema, weil die ja schon, man sieht sie gerade immer wieder Rabe, aber es liegt halt am Schluss an der politischen Diskussion. Wie ist denn bei dir so im Freundeskreis? Du bist 18, wählen bei dir viele?
Ja, also die meisten schon.
Also man darf niemanden zwingen zum Wählen, die Wahlpflicht ist abgeschafft worden, zum Glück, oder? Oder wie findest du das? Oder findest du das gut?
Nein, ich finde es schon gut, dass es jeder selber entscheiden kann. Ich finde es schon wichtig, dass man wählen geht. Und darum sage ich auch auf jeden Fall, ich gehe wählen, weil ich einfach auch mitentscheiden möchte.
Ja, so haben fast 60% denkt bei der letzten EU-Wahl in Österreich. 59,8% war die Wahlbeteiligung in Österreich im Jahr 2019. Im Vorarlberg war sie sogar höher mit 67%.
Okay.
Weil die EU wohl oder das Grenzüberschreitende für Vorarlberg ein besonderes Thema ist. Grenzregion Deutschland, dazu viele Pendler, Pendlerinnen in Schweiz und Liechtenstein. Nicht EU-Mitglied, aber mit vielen Verträgen an die EU gebunden. Also enge Zusammenarbeit. Ja, so viel zur Wahlbeteiligung. Gehen wir noch kurz, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Was immer wieder kommt bei Fragen, wenn man fragt, was interessiert über das EU-Budget.
Ja. Yeah.
Weißt du, wie hoch das EU-Budget ist?
Boah, nein, das kann ich nicht sagen.
Es ist 1000 Milliarden Euro in 7 Jahren.
Boah.
Also die EU legt einen Finanzplan vor, einen mehrjährigen Finanzplan. Der aktuelle gilt von dem Jahr 2021 bis 2027 und ist genau 1.074 Milliarden Euro schwer. Da geht es vor allem um Geld, das die Mitgliedsländer überwiesen. Also Österreich überwies quasi einen Mitgliedsbeitrag an die EU. Mhm. Dann gibt es noch Einnahmen von der Mehrwertsteuer, Flüsteranteil auch an die EU. Das heißt, wenn du im Spar was kaufst, 20% Mehrwertsteuer, kriegt die EU ein kleines davon.
Okay.
Und Zölle. Also es gibt Zölle für Einfuhr in China, verkauft was an ein Land in der EU, denn diese Zölle auf diese Waren gehen auch an die EU. Mhm. Und über Geldstrafen noch, wenn man jetzt wieder hört, so Strafen, Wettbewerbsstrafen gegen Apple oder Microsoft, das geht Gott sei Dank wirklich viel Geld. Ja. Wenn die Wettbewerbsrecht der EU verletzen, also sich unfair verhalten, auf gut Deutsch, gegenüber anderen Unternehmen, dann müssen die Strafzahler und auch das Geld geht an die EU. Und ein kleiner Teil noch, das ist auch interessant, das ist relativ neu, da geht es um Verpackungsmüll aus Kunststoff.
Echt?
Also jedes Land muss ein Geld überwiesen für nicht recycelten Kunststoffmüll.
Okay.
So als Strafe erklärt oder als Ansporn durch der Müllbeseitigung, das sind 80 Cent pro Kilogramm.
Das ist eine coole Idee, habe ich gar nicht gewusst.
Ja, ist relativ neu. Manche sagen, es ist keine coole Idee, weil sich die EU halt wieder irgendwo einmischt. Andere sagen, es ist aber eine super Idee zum den Müll reduzieren. Österreich hat eher hohe Recyclingquote, also für uns wird es jetzt nicht so viel Geld.
Dann habe ich noch gehört, dass Österreich ein Nettozahler ist. Aber was bedeutet denn das eigentlich genau?
Nettozahler, das ist eine rein rechnerische Geschichte. Nettozahler heißen Länder, die mehr Geld überwiesen, als sie kriegen. Österreich überwies, also im Jahr 2021, das habe ich gerade da, habe ich Muster geschrieben, hat 3,5 Milliarden Euro überwiesen in Brüssel. Das ist übrigens vergleichsweise wenig Geld. Das klingt jetzt viel, aber für Österreichs Budget ist wenig. Zum Vergleich, Landesbudget von Vorarlberg ist 2 Milliarden.
Okay.
Also Österreich überwies 3,5 Milliarden an Brüssel und hat 2,22 wieder gekriegt. Das heißt 1,3 Milliarden num. Das ist ja klar, denn für Projekte in anderen Staaten, von denen Österreich auch wiederum was hat.
Das sind dann Länder, die mehr Unterstützung brauchen, oder?
Genau, ja. Und was die Zahlen überhaupt nicht aussagen, ist die anderen Vorteile, die man hat, durch die was die Wirtschaft zum Beispiel verdient, durch das, dass sie keine Zölle zahlen, wenn man denkt, schaffen oder so weiter. Wir haben viel weniger Arbeitslose durch das, also weniger Arbeitslosengeld, weniger Kosten. Das ist da alles nicht reingerechnet. Da geht es wirklich nur um das, was fließt nach Brüssel, was kommt wieder rein. Und da ist Österreich ein Nettozahler, hat da einen kleinen Rabatt verhandelt dadurch. Man muss jetzt ein klein weniger zahlen, aber das ist mehr, die Politik hat das gemacht, um in Wahlenzeiten da zum Stolz sein, sie die großen Retter vom österreichischen Geld.
Dann haben wir ja der Euro als gemeinsame Währung in der EU, aber nicht alle EU-Staaten haben dann. Ja, wie funktioniert das?
Ich habe ja mein erstes Bier noch mit Schilling gezahlt. Ich kann mich noch erinnern, wie das war damals, wo Österreich beitreten ist, Silvester 2002. Da haben wir so Starter-Säckli gehabt, da waren 20 Euro, glaube ich, drin, in Münz. Cool. Und hat niemand gewusst, oder ein Bier hat früher gekostet, keine Ahnung, 30 Schilling oder so. Und dann hast du halt 5 Euro angelegt und gesagt, passt schon. Nach Silvester. Niemand hat gewusst, wie damit umgeht. Das war ein neues Geld, das hat ab Mitternacht gegolten. Das war total schräg. Mittlerweile kann man sich das gar nicht vorstellen mit einem anderen Geld. Das ist die gemeinsame Währung von 20 EU-Staaten momentan.
Okay.
Sind nicht alle dabei. Jetzt ist seit letztes Jahr ist Kroatien auch Teil dabei. Das ist das jüngste Mitglied. Eingeführt worden ist eigentlich 1999. Österreich ist dort schon dabei gewesen, aber nur digital.
Okay.
Wirklich als Währung, also als Münz und Papier ist er 2002 eingeführt worden. Als Bargeld halt einfach. Und Euro-Länder sind, jetzt zähle ich wieder auf, nicht mitschreiben. Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien. Das ist einer der großen, also ich finde, ich weiß nicht, einer der großen Vorteile. Du kannst, also wie gesagt, du kannst nicht erinnern, aber wenn du nach Italien gefahren bist, hast du früher Lira mitnehmen müssen. Nach Deutschland hast du Mark mitnehmen müssen.
Nein, ich kenne sie, war mal in Tschechien und dort haben die auch andere Währung. Und das war auch ganz komisch, zum Umdenken müssen oder immer umrechnen, wie viel kostet das jetzt?
In der Schweiz, lustigerweise, tut es uns nichts, da sind wir es gewohnt, oder so umrechnen. In der Schweiz waren auch mal ein paar Franken dabei.
Das stimmt, ja. Franken hat man eigentlich auch meistens daheim, jetzt da in Vorarlberg.
Ja.
Clevers.
Aber nach Deutschland, nach Lindau, Werxler oder sowas, das war schon, es war anders, ja. Ich habe eh schon mal erwähnt, die Europäische Zentralbank, die schauten halt, dass der Euro stabil wird. Wir hören es momentan oft, hat mit Zinsen zu tun und der Inflation. Die Europäische Zentralbank verliegt das Geld an unsere Banken, damit die Kredite ausgeben können. Wenn die Europäische Zentralbank jetzt sagt, ich verliehe euch Geld, das ist der Leitzins für 3% Zinsen, die ihr zahlen müsst, dann wird der Zins natürlich weitergehen, denn wenn wir denn was ausliehen für ein Haus, eine Wohnung, falls wir es überhaupt mal leisten können. Wenn die Zentralbank sagt 0%, das war jetzt lang diese 0%-Politik, hat das Geld nichts gekostet, hat man gesehen, war viel Geld auf dem Markt, Inflation, kompliziert. Mhm. Es geht nur darum, die EZB, also die Zentralbank, ist verdammt wichtig dafür, wie hoch die Preise stiegen. Mhm. Sie versucht da das ein bisschen stabil zu halten in der Eurozone. Mhm. Hast du noch Fragen zur EZB?
Eigentlich nicht.
Alles geklärt?
Ich hätte noch eine andere Frage.
Dann kurz an der Stelle vielleicht, wenn ihr Fragen habt, michael.prock@vn.at, da erreichen der Mia und mich. Du kannst aber sagen, unter welcher Mailadresse man die am besten erreicht.
Ja, das wäre mia.heimerle mit AE @russmedia.com.
Super. Schicken uns einfach eure Fragen, schicken uns eure Kritik oder was ihr einfach gerne sagen wollt.
Mhm, gern.
Andere Frage hast du gesehen.
Genau, ich wollte dich noch fragen, was das Schengen-Abkommen ist oder der Schengen-Raum.
Das Schengen-Abkommen, wieder benannt nach einem Ort, wo es beschlossen worden ist. Also, wie beim Euro sind bei Oberschengen nicht alle EU-Staaten dabei. 23 sind dabei, Österreich zum Beispiel. Interessanterweise aber 4 Nicht-EU-Länder. Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Also unsere Nachbarländer sind alle im Schengen-Abkommen dabei. Innerhalb vom von den Schengen-Staaten, von den Mitgliedsländern, gibt es keine Grenzkontrollen. Mhm. Das heißt, Menschen können frei reisen. Das Schengen-Abkommen regelt einfach die gemeinsame Einwanderungspolitik. Das heißt, wer einmal in diese Schengen-Länder eingereist ist, darf sich dorthin frei bewegen. Mhm. Was wiederum heißt, dass außerhalb der Schengen-Grenzen stärker kontrolliert werden soll. Es heißt jetzt nicht, dass innerhalb der Grenzen ohne kontrolliert wird, nur nicht direkt an der Grenzen. Also es kann sein, dass der Zoll irgendwo steht, weil Schengen betrifft nur Menschen, nicht Waren.
Okay.
Darfst du aus der Schweiz nicht alles kaufen und mit umanieren. Da gibt es immer noch klare Grenzen. Mhm. Aber du sehr darfst frei.
Ja, man kann ja problemlos in die Schweiz umfahren.
Ja, man kann auch mal schwimmen.
Genau.
Das hat man früher auch schon können, vor Schengen. Innerhalb von der Schengen-Zone sind auch Personenkontrollen erlaubt. Das heißt, auf der Autobahn, wenn irgendwo Polizei steht, kann dich aufheben und sagen, wo bist du eingereist. Es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel während der Covid-Pandemie haben dort die Schengen-Grenzen zugemacht. Mhm. Ein Riesentheater. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Boah. Was war da los? Oder jetzt da zum Beispiel Bayern kontrolliert zu Österreich, in Salzburg vor allem. Und Österreich kontrolliert auch Richtung Osteuropa wegen den sogenannten Migrationsströmen. Das heißt, dass halt nicht Flüchtlinge unkontrolliert ins Land kommt, wird jetzt auch wieder an den Grenzen kontrolliert, auch innerhalb des Schengen-Raums. Das wird immer verlängert. Ist strittig, ob man es noch verlängern darf, ob es eine Ausnahmesituation ist. Aber die Länder machen das.
Okay.
Da ist übrigens spannend, in der Frage ist ein Vorarlberger Jurist, also ein Experte, der in Amsterdam arbeitet, an der Uni, hat da diesen Punkt, diese Grenzkontrollen vor das EU-Gericht gebracht, von einem Europäischen Gerichtshof, und hat Recht gekriegt. Eigentlich dürften die Grenzkontrollen dort gar nicht mehr sein. Länder setzen das nur nicht um.
Okay, das ist aber spannend.
Ja.
Aha. Aber was heißt eigentlich das, dass es vor das EU-Gericht gebracht hat?
Ja, es gibt verschiedene EU-Gerichte eigentlich. Also die EU hat eigene Gerichte. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist so das Wichtigste. Der EuGH. Wenn EuGH liest, dann ist das der Europäische Gerichtshof, das ist der. Der ist so das oberste Gericht und dort war das ja aber auch zum Beispiel Thema. Der muss einfach schauen, dass EU-Recht eingehalten wird, wie das Schengen-Abkommen und in allen Staaten gleich ausgelegt wird. Und das ist es, aber also das tut er zusammen mit den Gerichten in den Mitgliedstaaten. Das war zum Beispiel in dem Fall, bleiben wir vielleicht bei dem Fall zur Erklärung. Der Vorarlberger, der hat damals noch in Graz geschafft, ist über Grenz gefahren, hat man aufgehebt und kontrolliert. Er hat gefragt, ist das eine Grenzkontrolle? Dann hat es geheißen, ja.
Okay.
Aber an Schengen-Grenzen darf nicht kontrolliert
werden. Ja, das stimmt.
Also ist er vor ein Gericht in der Steiermark und das hat dann die Frage weitergeleitet ans, an den Europäischen Gerichtshof.
der wird dann immer höher bis in die höchste Instanz gekommen.
Genau, das nennt man den Instanzenzug, den gibt es ja in Österreich auch. Aber so ein Landesverwaltungsgericht war das kann dann sagen, wir fragen gleich nach.
Okay.
Und der EuGH hat das aber entschieden, aber es geht halt um die Auslegung auch. Und es legen halt Länder an der Schuss, die sagen, ja, jetzt haben wir wieder Sicherheitsausnahme, jetzt dürfen wir das wieder einführen und tun es dann halt weiter. Das ist eine schwierige Frage, denn wenn das Gericht das entscheidet. Teil von diesem EuGH ist Gericht der Europäischen Union, das ist quasi nachgeordnet, der EuGH. Wenn das Gericht der Europäischen Union eine Entscheidung trifft, kann man das beeinspruchen beim EuGH. Aber okay. Das ist eine Instanz drüber. Und dieses Gericht hat wiederum verschiedene Fachgerichte zu bestimmten Themen. Also je nach Thema gibt es ein verschiedenes.
Okay.
Verschiedene Zusammensetzungen der Gerichte.
Mhm.
Und, hast du das auch gewusst, es gibt so eine Art EU-Polizei.
Okay.
Also die stehen jetzt nicht an der Straße und merken, wie schnell du fährst. Diese Polizisten. Es ist ja keine richtige Polizei, die patrouilliert oder so. Aber hast du mal gehört, vielleicht Europol?
Ja, stimmt, das kenne ich.
Das ist ja auch eine EU-Institution und ermittelt. Sitzt übrigens in Den Haag, in den Niederlanden. Und sie hilft bei schweren Verbrechen. Also sie unterstützt die Polizei bei schweren Verbrechen. Internationale organisierte Kriminalität, Cyberkriminalität und Terrorismus eigentlich hauptsächlich. Ich war mal drin im Europol-Gebäude. Total spannend. Also echt ein Riesengebäude. Der Einlass ist so kompliziert, zum da reinkommen. Aber ist schon interessant, da sitzt noch Österreicher drin, wieder Mitgliedsländer entsenden, da wieder Leute. Mit denen habe ich geschwätzt. Echt spannend, was die machen, auch wenn sie nicht viel erzählen dürfen, leider.
Cool.
Es gibt nicht nur Europol, es gibt da Eurojust oder Eurojust, je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist bei der EU je nach Sprache unterschiedlich.
Ja, das stimmt.
Das ist so eine Art Staatsanwaltschaft. Also sie ermittelt dann zusammen mit Europol. Also da können sich verschiedene Gruppen zusammentun in der Mitgliedsländer und eine Einheit bilden und dort halt als Staatsanwälte ermitteln. Und dann gibt es aber noch die Europäische Staatsanwaltschaft, die EUSTA, die ist relativ neu, die darf sie alle ermitteln, so wie eine Staatsanwaltschaft bei uns. Also das ist ein klein anders wie das Eurojust oder Eurojust, weil dort da sitzen die Staatsanwaltschaften der Mitgliedsländer zusammen, aber es gibt nur eine eigene mittlerweile europäische, die darf sie alle ermitteln. Ja. Es gibt noch mehr so Behörden und Agenturen, es gibt zum Beispiel OLAF, Betrugsbekämpfungsagentur der EU und CEPOL, zum Beispiel, die sind für die Weiterbildung der Polizei in der EU zuständig und so kleinere Dinge.
Also dort die EU einiges zum Kriminalität bekämpfen in dem Fall?
Genau, soll es ja sicherer machen.
Ja, das ist ja gut.
Jetzt haben wir viel gehört, gell? Es ist gar nicht so kompliziert, finde ich. Und die EU ist so wichtig. Aber viel glauben wir es, glaube
ich. Ja, ich glaube auch. Wir machen den nächsten Mal weiter.
Sehr gerne. Nochmal an der Stelle. Ihr erreichen uns unter mia.heimerle@rosmedia.com, michael.brock@vn.at. Wir freuen uns über jedes Mail.
Auf jeden Fall.
Nachricht.
Gern.
Oder Fragen auch. Können wir ja per Mail beantworten, sus. Und wer sich informieren will, dem lege einfach ein VN-Abo, V-Plus-Abo, V-Plus-Premium-Abo ans Herz. Weil wir berichten schon viel, auch über die EU. Wenn ein Wähler wählt, finde ich gar nicht so schlecht vor der Wahl.
Da erfahrt man dann alles Wichtige.
Genau. Mia, danke für die Zeit heute.
Danke dir und euch danke fürs Zuhören.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.